Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast. Mai 1969. Auf dem Rückweg vom Schwimmbad wird der 8-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Es dauert fast eine Stunde, bis endlich ein Rettungswagen eintrifft. Björn Steiger stirbt. Nicht an seinen Verletzungen, sondern an den Folgen eines Schocks. Die Eltern Ute und Siegfried Steiger gründen erst einen gemeinnützigen Verein. Später entsteht daraus die Björn Steiger Stiftung. Durch ihr unerlässliches Engagement wurden bis heute Millionen Menschenleben gerettet und vergleichbare Schicksalsschläge vermieden. In diesem Podcast geht es um die Arbeit der Björn Steiger Stiftung und die Bedeutung einer funktionierenden Notfallhilfe. Wir sprechen mit Experten, Betroffenen und den Machern hinter den Kulissen.
Folge 39. Herzsicher. Warum Frauen seltener reanimiert werden. Mit Professor Dr. Claudia Schmidtke.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herzsicher, dem Podcast der Björn Steiger Stiftung. Ich freue mich heute sehr, mit einem ganz besonderen Gast zu sprechen, mit Professorin Dr. Claudia Schmidtke. Sie ist Fachärztin für Herzchirurgie, Professorin, war Bundestagsabgeordnete und auch Patientenbeauftragte der Bundesregierung. Sie hat studiert Medizin in Hamburg, war in Deutschland an verschiedenen Kliniken tätig. In Kiel, aber auch als Ärztin für Intensivmedizin in Frankreich, in Lothringen. Wir treffen uns heute in Lübeck, wo sie ihre Ausbildung zur Fachärztin für Herzchirurgie gemacht hat. Sie sind nicht nur eine hervorragend ausgebildete Herzchirurgin, sie sind auch Gendermedizinerin, aber vor allen Dingen sind sie auch Mitglied im Präsidialrat der Björn Steiger Stiftung und dort stellvertretende Vorsitzende. Was es mit der Gendermedizin auf sich hat, dazu kommen wir gleich. Heute wollen wir uns zu Beginn einem Thema nähern, das noch für viele ein Tabu ist, nämlich der Frage, wie Frauen in Notfällen versorgt werden. Und Frau Professor Schmidtke, Studien zeigen, Frauen werden seltener reanimiert. Sie erhalten später Hilfe und das hat Folgen. Warum ist das so?
Ja, erstens mal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr und freue mich ganz besonders, dass wir ein spezielles Thema heute behandeln, das wirklich mehr Beachtung, denke ich, erfordert. Ja, Frauen werden in Notfallsituationen deutlich seltener reanimiert. Wir haben das Deutsche Reanimationsregister, das Professor Gräßner vom UKSH sehr nach vorne bringt und leitet. Und wir haben in diesem deutschen Reanimationsregister folgende Zahlen. Wir haben etwa 2/3 der Reanimationsfälle bei Männern und 1/3 nur bei Frauen. Und nach diesem Reanimationsregister fanden 70% der Fälle im häuslichen Bereich statt, in der Öffentlichkeit in etwa 15%. Und was wir auch wissen, ist, dass Frauen später den Rettungsdienst rufen, also etwa 108 Minuten nach Beginn der Symptome und Männer machen das schon nach 80 Minuten.
Also selbst den Rettungsdienst rufen, wenn sie selber betroffen sind oder?
Beides. Ja. Nehmen wir mal den Herzinfarkt. Die Symptome sind anders und Frauen zögern es auch hinaus, den Notarzt zu rufen. Frauen haben ja beispielsweise Bauchschmerzen. So, und dann denken sie, naja, das ist, habe ich mir vielleicht den Magen verdorben und nehmen dann erstmal eine Tablette und dann gehen die Schmerzen nicht weg. Dann nimmt man noch ein Schmerzmedikament und so verzögert sich das. Frauen wollen ja auch niemandem zur Last fallen und haben ja auch häufig noch Care-Arbeit zu verrichten. Da spielt vieles eine Rolle. Also es gibt immer ein schönes Beispiel, wenn ein Mann einen Infarkt hat, wir gehen jetzt mal von einem Ehepaar aus, wenn der Ehemann einen Infarkt hat, dann ruft die Frau relativ zügig die Rettung an. Und im umgekehrten Fall, da kriegt der Mann es vielleicht erst gar nicht mit, weil die Frau sich dann, wenn es abends ist, so erstmal aus dem Bett quält und bloß nicht den Mann aufweckt und selber erstmal ein bisschen rumdoktert. Dann wird der Mann wach davon, dann sagt er, naja, hast du Beschwer? Ja, ja, hab ich, aber ist nicht so schlimm. Und so wird das alles ein bisschen hinausgezögert. Frauen sind da doch manchmal tatkräftiger zu Wege als die Männer.
Das ist tatsächlich so, aber tatkräftiger dann vor allen Dingen in Bezug auf andere, nicht so sehr auf sich selbst.
Exakt, exakt. Ja. Genau das ist der Punkt.
Und dieser Punkt der Schmerzmittel ist natürlich auch leider mittlerweile doch weit verbreitet. Also da, das können auch normale Schmerzmittel sein, gar nicht so abhängig machend, aber der Hang, sich mal eben da so eine, ich mache jetzt keine Werbung, aber drei Buchstaben in der Abkürzung einzuschmeißen, der ist, glaube ich, auch bei Frauen etwas verbreiteter, um eben das, was Sie gesagt haben, nicht zur Last zu fallen, weiterzumachen. Geht ja auch so. Das sind sicherlich auch Sachen. Aber wie erklären Sie sich die Zurückhaltung vieler bei ja, Frauen? Aber offenbar gibt es diese Zurückhaltung ja auch bei Ersthelferinnen und Ersthelfern, wenn es um Frauen geht.
Das ist so. Wir haben das Ganze auch belegt mit einer Reihe von Studien, auch internationalen Studien. Die Zurückhaltung der Ersthelferinnen und Ersthelfer ist da. Es zeigt beispielsweise eine große Studie aus den Niederlanden, dass Frauen in öffentlichen Räumen in nur 63% der Fälle von Laien reanimiert werden und Männer hingegen in dieser Studie in 73% der Fälle. Und es gibt eine Befragung aus Großbritannien und dort gab ein Drittel der Männer an, sie hätten Sorge bei der Reanimation einer Frau fälschlich der unsittlichen Berührung beschuldigt zu werden. Wir kennen alle die MeToo-Debatte, das kann man teilweise nachvollziehen, aber diese Angst kann natürlich lebensgefährlich sein, denn jede Minute ohne Herzdruckmassage senkt die Überlebenswahrscheinlichkeit um etwa 10%.
Wir sind ja gewohnt, auch zwischen den Zeilen zu lesen oder auch etwas abstrakte Formulierungen deuten zu können. Gerade all diejenigen, die sich auch zuhörend im medizinischen Bereich bewegen, was sehr, sehr viele sind. Aber trotzdem lassen Sie uns das nochmal übersetzen. Also, weil es für viele, glaube ich, auch eine Überraschung ist. Für mich war es das, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Ein wesentliches Merkmal bei der Reanimation oder bei der Hilfe für Menschen, die einen plötzlichen Herzinfarkt haben, die dann zusammenklappen, meinetwegen auf der Straße, auf dem Bahnsteig oder sonst wo. Das ist ja, dass man hingeht und hilft. Das wird einem ja auch eingebläut. Und jede Hilfe ist besser als nichts zu tun, bis dann eben die professionellen Retter kommen. Und dazu gehört eben auch zu prüfen, atmet der oder diejenige noch und dann relativ schnell zu beginnen mit der berühmten Herzdruckmassage und ob jetzt so Staying Alive oder modernen Songs auf jeden Fall häufig zu drücken in einem bestimmten Rhythmus und relativ tief zu drücken auf dem Brustkorb, damit das Herz auf diese Art und Weise noch arbeiten kann und der Organismus auf diese Art und Weise mit Blut, aber vor allem mit Sauerstoff versorgt wird. Und Sie sagen, beziehungsweise die Studien ergeben, dazu muss man natürlich auch den, um das machen zu können, den Oberkörper frei machen. Man muss also den oder diejenige, die da liegt, eben befreien von dem, was sie anhaben oder das hochschieben, Pulli, Hemd, um dann besser drücken zu können. Und da gibt es offenkundig die Hemmnis bei vielen, also 10% macht das aus, zu drücken bei Frauen, wenn man denkt, Gott, da sind ja Brüste und wenn ich jetzt drücke und die Frau entkleide, dann bin ich in einer Situation, die kann ich nicht steuern und vielleicht werde ich da auch noch wegen unsittlicher Berührung belangt und dann wollte ich nur helfen, muss mich rechtfertigen, also lasse ich es lieber sein. Ist das so?
Das ist so, das stimmt. Das ist auch schon durchaus ein Tabu. Aber wir dürfen nicht vergessen, dieses Tabu, den weiblichen Körper irgendwie anzufassen in dieser Notsituation, das kann im schlimmsten Fall dann auch das Leben kosten dieser betroffenen Frau. Aber es ist so, auch in Notfallsituationen wird eben auch der weibliche Körper häufig noch anders wahrgenommen und Menschen sind verunsichert. Darf ich das überhaupt? Darf ich die Kleidung öffnen, auch um einen Defibrillator beispielsweise ja anzuwenden? Ist das okay, auf die Brust zu drücken? Aber es geht eben hier um eine lebensrettende Maßnahme in diesem Fall und es ist keine intime Handlung. Also da darf man keine Scheu haben, sondern drücken. Und Sie sagten das ja auch, es gibt ja Musik, die man im Rhythmus dann anwendet für die Frequenz des Druckes. Und ich habe da nochmal nachgeschaut, welche Lieder es gibt. Also es gibt mittlerweile tatsächlich Generationenunterschiede. Ja. Also die Hitliste umfasste wirklich Lieder, die kannte ich nicht. Aber auch da müssen wir aufpassen, dass wir auch da modern bleiben und diese Lieder in den Köpfen verankern, damit dann auch die Frequenz des Drückens stimmt. Also Staying Alive, Bee Gees, die kennen vielleicht dann viele der jungen Generationen nicht mehr so. Aber für uns ist das natürlich der Klassiker,
sag ich mal. Wie lässt sich so ein Tabu aufbrechen? Dieses, wie berühre ich Frauen in solchen Situationen? Was kann ich tun? Was können wir tun, damit das eben klarer wird, dass es da keine Scheu geben darf?
Also dieses Tabu muss wirklich aktiv und auf unterschiedlichsten Ebenen angegangen werden. Also Schweigen rettet kein Leben. Es braucht bessere Schulungen und es braucht eben auch Schulungen mit der Darstellung des weiblichen Körpers. In Erste-Hilfe-Kursen sollten genauso oft weibliche Übungspuppen zum Einsatz kommen wie männliche. Das haben wir noch nicht bundesweit durchgreifend. Es gibt Puppen, die haben dann beispielsweise auch Körbchengröße A, unterscheidet sich nahezu nicht vom männlichen. Es gibt Aufsätze mit Brüsten. Also die Industrie ist da schon sehr einfallsreich und ich bin wirklich sehr froh und habe mich lange mit Herrn Steiger darüber unterhalten. Und er hat mir versichert, hat gesagt, nee, bei unseren Schulungen verwenden wir zukünftig 50% weibliche Puppen. Und das ist natürlich herausragend. Es gibt eine aktuelle Studie aus Österreich und die hat sich angeschaut, über 800 Abbildungen im Netz und nur etwa 7% der dargestellten Reanimationspatienten waren Frauen. Also auch die Abbildung, auch das prägt uns ja. Das, was wir sehen, ist Normalität. Über 74% waren in dieser Studie Männer. Wenn wir also nur ständig Männer auf den Plakaten, in den Videos, in den Schulungen sehen, dann verinnerlichen wir auch Reanimation, Männersache. Männer reanimieren Männer. Und es ist ja sehr unbewusst auch dieser Mechanismus und den müssen wir unbedingt durchbrechen. Und was mir irgendwann auch einmal über den Weg gekommen ist, war eine Abbildung. Ich habe dann geguckt, wie sieht es denn aus? Frauen, Reanimation. Und dann gab es einen tollen Text dazu. Der war wirklich gut. Und dann gab es eine Abbildung. Es ging eigentlich darum, dass Frauen reanimiert werden, dass Frauen diejenigen sind, die Hilfe benötigen. Und was war in der Abbildung zu sehen? Eine Frau, die einen Mann reanimierte. Oh. Ich sage nicht, wo ich es gesehen habe, das tue ich nicht. Aber sowas ist natürlich bezeichnend, da nicht einen Schritt weiter zu denken, es müsste der Mann sein oder eine Frau, die eine Frau reanimiert.
Ja. Ich habe auch überlegt, während Sie gesprochen haben, ich kann mich auch an keine Darstellung erinnern, wo eine Frau reanimiert oder ein Mann eine Frau. Wahrscheinlich, um all das zu vermeiden, was Sie gesagt haben. Und danke, dass Sie Herrn Steiger da so auch initiiert haben. Er hat tatsächlich dafür dann gesorgt, auch auf Ihre Anregung hin, dass die Puppen, die die Björn-Steiger-Stiftung in die Schulen gibt, eben zu 50% nun weibliche Körperformen haben, mit Brüsten, um diese Scheu auch zu nehmen. Aber Sie haben recht, es müsste auch in den Darstellungen so sein. Und der Punkt müsste auch adressiert werden, so wie wir es gerade eben tun.
Genau so ist es. Drüber sprechen und es als Normalität empfinden. Es ist ja bislang häufig so, auch was Symptome angeht. Man spricht eigentlich sehr häufig von einer Normalität, wenn es um eigentlich männliche Symptome geht. Das geht von Herzinfarkt bis zu vielen anderen Dingen. Aber Frau ist keine Abweichung von der Norm. Und das müssen wir uns, glaube ich, wirklich bewusst machen.
Frau Professorin Schmidtke, Sie stehen auch nicht nur für den Bereich der Herzchirurgie, den Sie viele Jahrzehnte sehr erfolgreich gemacht haben, also die Königsdisziplin der Ärztinnen und Ärzte, für einen Bereich, den man etwas erklären muss, weil er schon vom Namen her in unserer jetzigen aufgeheizten gesellschaftlichen Debatte schnell missverstanden wird, nämlich für den Bereich der Gendermedizin. Was hat es damit auf sich?
Gendermedizin ist die besondere Berücksichtigung der unterschiedlichen Geschlechter. Wir wissen ja, dass wir über Mann und Frau hinaus auch weiter diversifiziert sind und hier wirklich zu schauen, welche Erkrankung, welche Therapie, welche Symptome, welche Forschung ist spezifisch für die einzelnen Personen, also wir gehen im Grunde in eine personalisierte Medizin, ja, in sehr vielen Bereichen. Und das, all das umfasst die Gendermedizin.
Und schauen wir uns mal diesen Bereich der Notfälle wie Herzinfarkt oder plötzlichem Herztod an. Gibt es da auch medizinisch relevante Unterschiede zwischen Männern und Frauen bei eben diesen Notfällen?
Absolut. Also klassisches Beispiel ist ja immer der Herzinfarkt. Und auch da, wenn Sie so Revue passieren lassen, was sehen Sie so für Bilder, was wird gelehrt oder was sieht man auch in Aufklärungs-, Schulungsmaterial für Laien oder auch für Fachleute? Das ist immer der Mann, der sich an die Brust fasst. Mhm. Bisschen linksorientiert, mit Ausstrahlung der Beschwerden in den linken Arm. So wird das dann häufig symbolisiert. Das betrifft überhaupt nicht die Symptome einer Frau. Kann es betreffen, aber Frauen haben andere Symptome. Es kann mal sein, dass eine Frau einfach ganz erschöpft ist, müde ist, gar nicht auf die Beine kommt, schlapp ist oder dass sie Beschwerden hat, Oberbauchbeschwerden, Magenschmerzen. All das können Hinweise auf einen Herzinfarkt sein. Und darüber müssen wir einfach aufklären, weil zu spät den Arzt zu rufen, wir haben das gesehen, wir haben es vorhin drüber gesprochen, das betrifft eben auch die Symptome einer schwerwiegenden Erkrankung wie den Herzinfarkt.
Wie kommt es, dass diese Symptome so unterschiedlich sind oder sein können?
Männer und Frauen sind unterschiedlich, sie haben eine andere Wahrnehmung. Wir haben, das dürfen wir auch nicht vergessen, deshalb werden häufig auch die Studien ja gerne an Männern gemacht. Wir haben unterschiedliche Abschnitte des Hormonhaushaltes. Wir haben die Menopause, wir haben die Menstruationsphase. Also die Frau ist nicht einfach in vielen Belangen, was diesen Bereich angeht.
Ich will jetzt nicht sagen, auch sonst nicht, sonst muss ich hier 10 Euro irgendwelche Phrase schon.
Als ich sagte, habe ich gedacht, so, oh, du hast jetzt eine Vorlage gemacht.
Das verschweige ich jetzt hier, nein.
Wir haben ein anderes Empfinden.
Das dann auch anders ausstrahlt und den Körper eben anders wahrnehmen lässt. Ja, das ist auch sehr, sehr nachvollziehbar. Aber auch das braucht natürlich entsprechend Darstellung, Thematisierung in der Öffentlichkeit. Was müsste sich Ihrer Ansicht nach ändern in der Ausbildung, der Forschung, auch der klinischen Praxis, damit Frauen in solchen ja, Ernstfällen nicht benachteiligt sind?
Also wir müssen an ganz vielen Stellschrauben drehen. Eins allein wird da nicht reichen. Wir brauchen eine bessere medizinische Ausbildung, mehr Inhalte zu Gendermedizin und das Ganze eben nicht nur als Randthema, sondern verpflichtend an allen Universitäten, das Ganze als fester Bestandteil. Wir brauchen, hat es schon erwähnt, in den Studien ausreichend den Einschluss von genügend Frauen. Die Ergebnisse müssen nach Geschlechtern ausgewertet werden. All das ist noch nicht der Fall und wir sprechen auch von einem Gender Data Gap, das heißt, bedeutet, dass wir nicht genügend Datenmaterial haben zu einzelnen Geschlechtern. Wir brauchen für die klinische Praxis auch beispielsweise Checklisten, Diagnoseschemata, damit eben nicht alles nur auf das männliche Normbild zugeschnitten ist. Und wir brauchen auch eine sprachlich korrekte und ausgewogene Darstellung, um die bestmögliche Versorgung aller Patientinnen und Patienten zu gewährleisten. Und das habe ich vorhin schon gesagt, denn wir sprechen ja häufig von einem Leitsymptom und das ist meistens ein männliches Symptom. Und ich sage es gern nochmal, eine Frau ist keine Abweichung von der Norm.
Gibt es eigentlich internationale Beispiele, von denen Deutschland in diesem Bereich lernen könnte?
Ja, das haben wir. Wir haben beispielsweise Kanada. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Dort gibt es eine nationale Aufklärungskampagne speziell zur Frauengesundheit. Es gibt dort eigene Webseiten, Schulungsmaterial und sehr viele öffentlichkeitswirksame Aktionen. In den USA und Schweden gibt es das auch. Dort ist die Gendermedizin sehr viel stärker schon als bei uns in die Ausbildung und den Leitlinien verankert. Und auch Reanimationskurse mit weiblichen Puppen gehören dort wirklich zum Standard. Und da können wir, glaube ich, wirklich eine ganze Menge lernen.
Das ist ja in Deutschland eine relativ neue Richtung. Ich glaube, seit 2011 wird es gelehrt und sind da Vorstöße gemacht worden. Das ist ja vor dem Hintergrund dessen, dass die frauliche Physis doch anders ist als die des Mannes, an Erkenntnis, die wir eigentlich seit Adam und Eva teilen, doch relativ frisch. Wie sind Sie persönlich darauf gekommen, zu sagen, das ist ein Bereich, der ist wichtig, der interessiert mich und dem gehe ich mal nach und qualifiziere mich auch dafür?
Mich beschäftigt dieses Thema ehrlicherweise auch schon seit Jahrzehnten. Als ich junge Assistenzärztin war in der Herzchirurgie, bin ich eigentlich das erste Mal in Berührung gekommen. Und seitdem lässt mich das Thema auch nicht los. Und in den 80er Jahren ist eigentlich das Ganze ins Laufen gekommen durch eine amerikanische Kardiologin. Es war Frau Legato und die hat in einer Studie festgestellt, dass bei Männern der Herzinfarkt schneller diagnostiziert wird, weil eben die typischen Symptome auftreten als bei Frauen eben andere Symptome. Und das ist letztendlich, sie hat dann auch ein Buch dazu geschrieben, Female Heart heißt das Buch. Und das ist im Grunde die Geburtsstunde der geschlechtersensiblen Medizin gewesen. Das heißt, wir in der Herzmedizin waren relativ früh mit dabei. So, und seitdem hat mich das ehrlich gesagt überhaupt nicht losgelassen.
Herzchirurgie, das ist ja wirklich eine absolut spezialisierte Profession. Gut, das Ärztewesen ist in allen Bereichen sehr anerkannt, aber ich würde sagen, die Herzchirurgie, ich komme ja auch aus einer Zeit, wo die Herzchirurgen wirklich, wirklich diese Halbgötter waren und für mich auch immer noch sind. Großartige Leistungen, die da erbracht werden, sowohl chirurgisch, aber auch in der Forschung. Ich meine es wirklich einfach nur fragend und positiv. Das war ja auch eine absolute Männer- und vielleicht sogar auch Macho-Welt. Wie haben Sie sich da gefühlt? Wie sind Sie da reingekommen? Wie haben Sie, das haben Sie ohne Zweifel, da etabliert? Was mussten Sie da durchstehen auch? Und was war Ihr Erfolgsweg, um dahin zu kommen, wo Sie sind?
In dem, was Sie in Ihrer Sprache gebraucht haben, sehen wir, dass der Zuschnitt auf Männer gerichtet ist, weil sie sprachen von Halbgöttern, so, und nicht von Halbgöttinnen. Gut, es gibt auch keine halben Göttinnen, wir sind alle Göttinnen irgendwie.
Richtig, haben Sie völlig recht. Der ursprüngliche Begriff Halbgötter in Weiß, das ja, war ja immer das, der, nicht das, Göttinnen, das ist richtig.
Ja,
ungerecht,
aber,
stimmt.
Das ist ungerecht, aber es spiegelt die Realität letztendlich wieder.
Ja.
Bis vor kurzem hatten wir keine einzige Frau in einer Führungsposition als Chefärztin in der Herzchirurgie. So langsam kommen die Ärzte dorthin und das ist auch wichtig, weil in meinen Augen braucht es mehr Frauen in dieser Position, damit Frauen auch Frauen fördern und Frauen auch ziehen. Wenn solange nur Männer in dieser Position sind, werden häufig auch dann die Oberärzte, die dann folgen, in Position gebracht. Insofern ist es enorm wichtig, jetzt auch die ersten Schritte zu machen, dass Frauen in dieser Position sind. Ja, ich habe meine Ausbildung in einem Fach gemacht, in dem Krawatten früher häufiger waren als Kollegin, das ist so. Ich bin die erste Frau, die mein damaliger Chef ausgebildet hat, sowohl klinisch als auch wissenschaftlich. Bin die erste Fachärztin gewesen, war die erste Oberärztin gewesen, die erste Professorin. Und Sie sagen das ganz richtig, das ist einfach so, wenn man in diesem Fach mitspielen will. Chirurgische Fächer sind alle ein bisschen schwieriger für Frauen, Herzchirurgie noch mal mehr, dann braucht man ein dickes Fell, starke Nerven, idealerweise ein Y-Chromosom. Ich habe nur zwei von diesen Dingen. Ja, und man muss dann vielleicht auch mal doppelt so viel leisten. So, mir hat es immer Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht im OP. Mir hat es aber auch Spaß gemacht, wissenschaftlich zu arbeiten. Was Spaß macht, da hat man dann auch ein bisschen mehr Elan. Aber das Ganze hat mich letztendlich auch natürlich geformt. Und für mich ist aber auch wichtig, ein Beispiel zu sein für andere Frauen und ihnen auch Mut zu machen, auch dran zu bleiben, den Biss zu haben und das, was man sich vorgenommen hat, das Ziel dann auch zu erreichen. Und wenn das Ziel ist, Herzchirurgin zu werden, bitte gerne.
Welchen Rat geben Sie Frauen, die das vielleicht hören, die sich mit der Frage beschäftigen, ja, wie kann ich denn auch so einen Weg gehen? Also in einer immer noch männerdominierten Welt, mindestens in diesem Fachbereich. Doppelt gut sein ist natürlich auch schon mal eine Herausforderung, aber besonders gut sein, hartnäckig sein. Wie schaffe ich das als Frau?
Ich glaube, die Frauen haben es heutzutage leichter, als ich es hatte. Wir haben hier in unserer Klinik für Herzchirurgie mittlerweile sehr viele Frauen in der Ausbildung.
Das ist hier wirklich in Lübeck.
Hier in Lübeck.
Ja.
Ist wirklich großartig, muss ich sagen. Es braucht Unterstützung. Das ist eigentlich egal, ob Sie dort Mann oder Frau sind in dem Bereich. Wenn Sie einen Mentor oder eine Mentorin haben, die Sie unterstützt auf dem Weg, sei es wissenschaftlich oder auch klinisch, das heißt im operativen Feld Unterstützung zu bekommen, das ist, glaube ich, das A und O.
Welche Hürden erleben junge Ärztinnen und wie können die überwunden werden?
Also Hürdinnen.
Ich habe auch überlegt,
wird ja Hürdinnen, immer besser.
Hürdinnen, ja. Aber wir sagen auch Hürdinnen gern. Ja. Warum eigentlich nur männlich? Das ist ungerecht, Hürden.
Das heißt ja die Hürde.
Ja.
Irgendwas ist da falsch. Ja. Also es fängt ja bei der Sprache an. Wir sind gerade in der Sprache und das geht natürlich auch über subtile Rollenerwartungen bis hin zur Frage, kann ich diesen Beruf auch vereinbaren mit meinem Leben außerhalb der Klinik?
Wichtiger Punkt.
Das bedeutet, wir haben Schichtdienst. Ich habe immer gesagt, das ist ein asozialer Beruf, weil man weiß nie, wann kommt man wirklich aus der Klinik. Kann man am Abend vielleicht mal ein kulturelles Event besuchen oder nicht? Kann es sein, dass ich abgerufen werde, dass ich dann doch operieren muss? Das ist schon, da hat man vieles zu bedenken. Schichtdienste, eine fehlende Kinderbetreuung, kaum planbare Arbeitszeiten, das schreckt halt viele ab. Und was wir brauchen, ist familienfreundlichere Strukturen. Wir brauchen auch Mentoringprogramme, die gezielt Frauen fördern. Es gibt kein Kompetenzdefizit, es gibt nur ein Strukturproblem.
Und wie autark ist man eigentlich an so einer Klinik? Wir sind ja in einem besonders großen, aber könnte man sagen, okay, wir machen hier unseren eigenen Kindergarten oder machen diese Strukturen. Wäre es das theoretisch möglich?
Das ist nicht nur theoretisch möglich, sondern es ist praktisch auch möglich. Wir haben das tatsächlich hier, als ich irgendwann einmal anfing hier zu arbeiten, da gab es auch einen Kindergarten, der hatte aber Zeiten, die nicht unbedingt vereinbar gewesen sind mit denen der Ärztin, Herzchirurgin in Diensten, die auch mal länger arbeiten. Es hat sich aber sehr gewandelt. Also dieses Unternehmen hier, das UKSH, ist ein familienfreundliches Unternehmen, auch mit Qualitätssiegel. Also hier ist man schon wirklich sehr bemüht, auch Familien zu unterstützen. Es sind ja nicht mehr nur die Frauen. Also mein damaliger Chef hatte immer Sorge, als er mich einstellte, naja, wenn ich sie jetzt ausbilde, dann sind sie in dem Alter, da bekommen sie dann Kinder und dann ist die Ausbildung. Und das war alles sehr schwierig, wie es am Ende gekommen. Ich war, glaube ich, die Einzige auf Oberarztebene, die dann keine Kinder hatte. Die männlichen Kollegen hatten alle Kinder und ich durfte dann deren Erziehungsurlaub dann abdecken. So kann es auch sein. Also wir haben ja mittlerweile andere Strukturen. Nichtsdestotrotz bleibt natürlich doch häufig die Care-Arbeit an den Frauen hängen.
Ja.
Und da müssen wir diese Strukturen entsprechend schaffen.
Ja, super, dass Sie das machen. Sie waren ja auch politisch, Sie waren im Bundestag in der Legislaturperiode von 2017 bis 2021. Und Sie waren als Patientenbeauftragte der Bundesregierung aktiv. Was haben Sie da gemacht und was hat das Thema geschlechtsspezifische Versorgung schon damals für Sie konkret bedeutet?
Ja, vorhin erläutert, dass Gendermedizin schon immer quasi in meiner DNA mit begriffen ist. Und für mich war auch als Patientenbeauftragte oder als Beauftragte der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten, wie es korrekt und lang heißt, immer klar, Gendermedizin ist kein nice to have, sondern es ist auch gesetzlicher Auftrag. Es ist tatsächlich so, was viele nicht wissen, es steht sogar schwarz und weiß im Sozialgesetzbuch 5, und zwar im Artikel 140h. Und dort heißt es, die Beauftragte oder der Beauftragte hat insbesondere darauf hinzuwirken, dass die gesundheitliche Versorgung den Belangen von Frauen und Männern gleichermaßen Rechnung trägt. So. Und das ist ja ein ziemlich klarer Auftrag und genau das habe ich natürlich auch versucht und versuche es jetzt auch weiter, auch ohne dieses Amt umzusetzen, indem ich halt Gendermedizin auch weiter auf die politische Agenda bringe. Und ja, es braucht im Endeffekt weiterhin mehr Verbindlichkeit und Ressourcen, damit dieser Auftrag dann auch überall dort ankommt, wo er hingehört, nämlich im Alltag der Versorgung. Und wenn wir uns die letzten Koalitionsverträge anschauen, dann stand das ganz häufig drin, aber passiert ist am Ende nicht so richtig viel.
Aber wie kriegen Sie es jetzt denn?
Also wir müssen auf unterschiedlichsten Ebenen einfach laut werden. Es gibt im Moment wirklich eine ganz tolle Unterstützung der Funke Mediengruppe. Die Bild der Frau hat vor kurzem den dritten Gesundheitsgipfel in Essen abgehalten. Und das ist wirklich fantastisch. Und jetzt auch, wie in vielen anderen Bereichen, eine Ärzteliste auf den Weg gebracht, die noch nicht komplett ist, noch nicht endgültig, aber es ist Bewegung drin. Und warum ist das wichtig? Weil wir einfach Frauen zeigen wollen, an welche Stelle können Sie sich wenden, wenn Sie Beschwerden haben. Es gibt auch unheimlich viele tolle Ideen. Ich war jetzt gerade auf der SEMEA, also der größten europäischen Messe für digitale Gesundheit. Und auch da habe ich viele Gespräche geführt. Alle sind so ein bisschen ja in der Awareness, dass wir ja wirklich auch diesen Gender Data Gap haben, dass wir viel mehr forschen müssen und viel mehr Daten benötigen für die Frauenmedizin.
Was wünschen Sie sich konkret von der Politik und auch von der Gesellschaft in der Zukunft?
Also von der Politik wünsche ich mir sehr viel mehr Mut. Mut, die Gendermedizin nicht als Randnotiz zu behandeln, sondern eben als das, was sie ist, eine Frage von Gerechtigkeit und Qualität. Und das Ganze eben nicht auf freiwilliger Basis, sondern wir brauchen Verbindlichkeiten. Wir haben ja überall Checklisten, nur nicht in der Gendermedizin. Und was wünsche ich mir von der Gesellschaft? Ganz konkret weniger zögern, mehr hinschauen und gern auch mal machen. Und ob es die Reanimation ist oder das Gespräch mit der Ärztin, Mut tut gut. Und manchmal rettet er eben auch das Leben.
Gab es einen persönlichen Grund für Sie, sich so intensiv mit dem Thema Frauen in Notfällen zu beschäftigen? Gab es einen persönlichen Anlass, Auslöser?
Naja, ich habe viele Frauen erlebt, Patientinnen, die später als notwendig diagnostiziert wurden, die verspätet auch zu Operationen gekommen sind. Ich kann mich sehr gut erinnern an den Fall einer jungen Frau, die fehlbehandelt wurde. Sie hatte Rückenschmerzen angegeben und ist letztendlich beim Orthopäden gelandet, der sie eine Woche lang auf Rückenschmerzen therapiert hat. Und das war fatal, weil das Ganze war eine Aortendissektion, also eine Aufspaltung der Aorta. Dort aufzupassen, mal zu hinterfragen, kann da vielleicht noch was anderes dahinter sein? Das kann natürlich auch beim Mann passieren, aber bei einer Frau muss man nochmal anders fragen und nochmal hinterfragen, weil Frauen häufig die Beschwerden dann auch anders erklären. Beispielsweise kann sich das auch so vorstellen, ist ein Arzt, hat das Wartezimmer voll, es kommt eine Patientin, nein, machen wir es erst mit dem Patienten. Ein Patient sagt, oh, ich habe hier so Brustschmerzen und der geht da rein und sagt nur, welche Symptome er hat. Quasi wie in einer Werkstatt. So, Herr Doktor, das sind meine Symptome, nun mach mal. Und dann sagt der Doktor, naja, das könnte ja mal was mit dem Herzen zu tun haben. Und dann wird dieser Mann dann in die richtige Schiene gleich gebahnt. So, und die Frau kommt an, gleiche Beschwerden. Ah, ich habe ja so Brustschmerzen, aber Herr Doktor, Frauen reden ja auch viel und erklären dann auch gleich viel. Herr Doktor, ich habe aber auch gestern da die Kiste, vielleicht war das zu viel und so weiter. Freut sich natürlich der Arzt oder die Ärztin und sagt, Mensch, ich habe das Wartezimmer voll, das wird wohl das Richtige sein und fragt nicht nochmal dreimal nach. So etwas passiert durchaus. Und was haben wir gemacht hier im Universitären Herzzentrum in Lübeck? Wir haben gesagt, damit das nicht mehr der Fall ist, stellen wir unsere Ambulanz um und wir machen eine Frauenherzsprechstunde. Das kann man relativ einfach machen. Das empfehle ich auch allen Kliniken, dies zu tun. Denn die Ärztinnen und Ärzte wissen einfach, wenn dieser Nachmittag oder der Tag ist, an dem die Frau da ist, dann muss ich nochmal anders denken. Dann weiß ich, die Beschwerden sind anders oder können anders sein. Ich muss nochmal vielleicht auch 3 andere Fragen stellen. Auch bei der Medikation. Also die meisten Empfehlungen sind für einen 80-Kilo-Mann. So, da kommt jetzt eine zarte Frau von mit 50 Kilo an. Da müssen wir auch sensibel sein und sagen, okay, da ist es jetzt vielleicht nicht die ganze Tablette, da reicht vielleicht auch eine halbe Tablette. So, einfach diese Sensibilität zu wecken, dafür ist so eine Frauenherzsprechstunde einfach großartig.
Das ist super wichtig, weil im Zuge der zunehmenden Angleichung von Lebensverhältnissen, Ausbildungsmöglichkeiten, auch geschlechterspezifischen Rollen in dem, was alles möglich ist, kann es natürlich sein, dass diese Unterschiede auch völlig wegdiskutiert werden, weil man sagt, das ist ja schon eine Benachteiligung, wenn man Frauen als Frauen organisch oder vielleicht auch darüber hinaus, Sie haben die Frageform erwähnt, die sein kann, eben behandelt und darstellt und qualifiziert. Nur ist es natürlich wichtig zu sagen, auch das sollte diskriminierungsfrei sein und den Realitäten entsprechen.
Exakt. Also Gleichbehandlung kann in diesem Fall eben auch gefährlich sein.
Ja.
Ja. Und auch, um nochmal zurückzukommen auf die Medikamente. Frauen verstoffwechseln Medikamente anders. Das heißt, es mag die Wirkung länger sein, sie mag kürzer sein. Die Dosis kann einfach auch mal zu viel sein. Und was passiert, wenn die Dosis zu viel ist? Die Nebenwirkungen sind dann entsprechend auch zu viel. Und was macht Frau dann? Sie setzt dann das Präparat auch mal ab, obwohl bei einer kleineren Dosis der gleiche Effekt da wäre und die Nebenwirkungen geringer. Also auch da brauchen wir Sensibilität.
Letzter Punkt, was möchten Sie unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben, vielleicht sogar als Appell für mehr Zivilcourage im Notfall?
Ganz klar, trauen Sie sich. Sie können nichts falsch machen, außer nichts zu tun. Ein Herz ist ein Herz und das ist völlig egal, ob unter einem Anzug mit Schlips oder unter einer Bluse. Und es ist völlig okay, bei der Reanimation auf die Brust zu drücken. Es geht hier um Leben retten und es geht überhaupt nicht um Etikette. Also wenn Sie das nächste Mal Zeug oder Zeugin eines Notfalls werden, rufen Sie 112, drücken Sie kräftig und verlieren Sie auf keinen Fall nur eine Minute Zeit. Man braucht auch kein Medizinstudium. Man braucht einfach nur Mut, dann auch den ersten Schritt zu tun. Und der Unterschied zwischen Leben und Tod sind manchmal eben nur 2 drückende Hände.
Frau Professorin Dr. Schmidtke, wir danken Ihnen sehr für dieses wunderbare Gespräch.
Vielen Dank, Herr Ander.
Die Björn Steiger Stiftung, der Podcast.